Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Während meiner Bibelschulzeit vor ein paar Jahren, da war es üblich, dass man sich immer wieder selbst reflektiert. Man musste immer am Ende jedes Semesters muss man nachdenken, wie war das Semester, wie habe ich mich entwickelt, was habe ich gelernt und so weiter. Das war, ganz ehrlich, manchmal ein bisschen nervig. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas gerne mögt, hinzusetzen, vielleicht noch ein Bild zu malen, male dein letztes halbes Jahr, wie ging es dir dabei? Manche mögen sowas nicht so gerne. Ich fand es jedes Mal ein bisschen anstrengend, das zu machen, aber am Ende habe ich immer gedacht, boah, eigentlich ist das echt hilfreich, sich wirklich hinzusetzen, Zeit zu nehmen, in den Rückspiegel zu gucken und nachzudenken, was war eigentlich im letzten halben Jahr? Wie ging es mir? Was habe ich gelernt? Wo hat Gott was getan? Wo hat Gott irgendwie was verändert? Wo habe ich was mit ihm erlebt? Eigentlich sind solche Zeiten Gold wert. Und ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber in diesem Text von heute macht Paulus das auch ganz kurz. Er steht am Ende seines Lebens und reflektiert sein eigenes Leben ganz kurz. Ich habe diese Predigt heute überschrieben mit dem Gedanken, bleib dran bis zum Schluss. Denn genau das lerne ich, wenn ich Paulus hier zuhöre, wie er Timotheus schreibt. Es ist vermutlich der letzte uns bekannte Brief von Paulus. Paulus steht kurz vor seinem Tod. Wir lesen das in Vers 6. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Also Paulus steht kurz vor seinem Tod. Er ist in der Gefangenschaft und wird vermutlich bald hingerichtet. Pete hat vor 2 Wochen die Verse davor beleuchtet und hat besonders über diesen einen Satz gepredigt, predige das Wort Gottes. Timotheus gibt in einem sehr, sehr persönlichen Brief letzte Anweisungen an Timotheus mit und sagt ihm nochmal, Timotheus, predige das Wort Gottes. Nicht den Zeitgeist, nicht irgendwelche Trends, keine politischen Ansichten, nicht irgendwie das, was den Leuten in den Ohren juckt, sondern predige das Wort Gottes. Und das wollen wir tun als Gemeinde. Wir wollen das Wort Gottes predigen. Wir wollen nach dem Wort Gottes unser Leben und unsere Lehre ausrichten. Das wollen wir tun. Und anschließend folgt dann der Lebensrückblick von Paulus. Vermutlich wurde er 67 nach Christus, kurz danach unter Nero, dem römischen Kaiser, enthauptet. Es gibt da verschiedene Theorien. Aber es kann gut sein, dass er ungefähr in diesem Jahr enthauptet wurde. Und stell dir das vor, dein Leben wäre bald vorbei. Es kann sein. Es kann sein, dass dein Leben schon nach dieser Predigt vorbei ist. Wir wissen das nicht. Manchmal denken wir, wir haben noch so viel Zeit. Der Tod kann uns nichts anhaben. Was mir die letzten Monate und Jahre gelehrt haben, ist, nee, der Tod macht nicht Halt. Weder vor alt noch vor jung. Ich habe jetzt so viele junge Menschen kennengelernt, die so früh, viel zu früh gestorben sind. Also jeden Moment könnte dein Leben vorbei sein. Was wäre, wenn Jesus gleich wiederkommt? Lass uns heute zurückschauen und einmal gucken, ja, wie war das denn? Was habe ich denn gelebt? Wie sah es denn aus in meinem Glaubensleben? Wenn Paulus sowas von sich schreiben kann, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Vielleicht hast du einen tollen Partner, vielleicht eine wunderbare Familie, hast da viel investiert. Vielleicht bist du stolz auf deine tollen Freunde und hast viel Spaß gehabt. Vielleicht hast du tolle Reisen unternommen, hast da irgendwie viel Glück bei gehabt, einen tollen Job, hast da viel investiert, dein Haus, soziales, Sport, keine Ahnung. Da könnte ganz, ganz viel stehen. An was denkst du, wenn du zurückblickst auf dein Leben, auf deine letzten Jahre? Wo hast du deine Zeit investiert? Wo hast du deine Kraft investiert? Wo hast du Freude dran gehabt? Paulus macht 3 Beobachtungen in Vers 7 und die fordern mich sehr heraus. Die fordern mich so heraus, mich selber und auch euch einmal zu hinterfragen. Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Diese 3 Dinge, sagt Paulus. Und der erste Gedanke, den ich hier mitnehmen möchte, ist, bleib dran bis zum Schluss, indem du kämpfst. Paulus sagt, ich habe gekämpft, ich habe den guten Kampf gekämpft, fürs Reich Gottes, fürs Evangelium habe ich alles eingesetzt. Das heißt nicht, dass er zu Waffen gegriffen hat. Das heißt nicht, dass er jemanden verprügelt hat oder handgreiflich geworden ist. Das hat er früher gemacht, vor seiner Bekehrung. Das hat er ja getan, als er die Christen verfolgt hat. Aber als Jesus in sein Leben kam, ist alles anders geworden. Auch sein Kampf ist anders geworden. Er hat jetzt für etwas gekämpft, für das Evangelium. Er reiste durch Europa, er hat Gottes Wort verkündigt, er hat Gemeinden gegründet, er hat Menschen von Jesus erzählt, er hat Menschen zu Jüngern gemacht, er hat Tag und Nacht gebetet für die Gemeinden. Paulus hat gekämpft und hat so viel Zeit und Kraft geopfert, um Gott zu dienen. Das war sein Kampf. Nicht gegen etwas, sondern für etwas, für Jesus. Wenn wir Christen kämpfen, dann für das Evangelium und für Jesus. Wenn wir gegen etwas kämpfen, dann nicht gegen Religion, dann nicht gegen Menschen, dann nicht gegen Feinde, dann nicht gegen sonst wen, Regierungen, sondern wenn wir gegen etwas kämpfen, dann gegen die Sünde. Hebräer 12, da ist von einem Kampf gegen die Sünde die Rede. Oder in Epheser 6 heißt es, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Menschen oder Einrichtungen, wir kämpfen gegen was Geistliches, gegen Versuchungen, gegen Sünde. Das ist unser Kampf als Christen. Und ja, als Christen sind wir in einen Kampf gerufen. Manchmal denkt man, ja, komm zu Jesus und alles wird schön. Und alles wird besser, alles wird toll. Aber wer hat dir damals erzählt, komm zu Jesus und es wird gekämpft? Wer hat dir das erzählt? Es ist schon interessant, wenn man in der Konkordanz mal nachschlägt, oder bei Bible Server kann man das ja auch ganz einfach online machen, wenn du einfach mal Kampf eingibst und guckst, wo kommt das Wort Kampf überall in der Bibel vor? Das ist schon erstaunlich. Es kommt viel häufiger mit unserer Nachfolge zusammen vor, als ich bisher dachte. Zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 12. Ein Brief vorher, da schreibt Paulus schon seinem jungen Nachfolger, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus sagt also nicht nur, ich habe gekämpft, sondern Timotheus, auch du sollst kämpfen. Kämpfe den guten Kampf. Es ist ein guter Kampf, den wir kämpfen sollen. Und auch du und ich sind herausgefordert, zu kämpfen, zu überwinden, Kraft und Opfer zu investieren, Zeit und Geld einzubringen. Wenn dein Glaube noch nie Kampf für dich bedeutet hat, wenn du noch nie gesagt hast, boah, das war jetzt aber anstrengend, boah, das kostet ja richtig was, Jesus nachzufolgen, dann würde ich mich fragen, ob du alles richtig gemacht hast. Denn Glaube ist Kampf. Und Paulus hat gekämpft bis zum Ende. Und ganz ehrlich, am liebsten wünschte ich mir das manchmal anders. Ich habe schon oft in Zeiten, wo es schwierig oder herausfordernd war, habe ich mich schon oft gefragt, Herr, warum geht es nicht leichter? Warum kann es nicht einfacher sein, dir nachzufolgen? Warum ist die Überwindung manchmal so groß, von dir zu erzählen? Warum habe ich manchmal so wenig Lust, zum Gottesdienst zu gehen? Warum fällt es manchmal so schwer, die Bibel aufzuschlagen? Warum ist es manchmal so hart, mit der Sünde zu kämpfen? Warum tut man sich manchmal so schwer mit seinen eigenen Geschwistern? Warum kann es nicht leichter sein? Kennt ihr diese Frage? Ich habe mich das schon sehr oft gefragt. Unser Glaube ist ein Kampf. Manchmal habe ich gedacht, boah, wenn ich kein Christ wäre, hätte ich ja viel mehr Zeit, hätte ich viel mehr Geld, hätte ich viel mehr Kraft. Warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das alles an? Und das ist echt schwierig, weil wir leben in so einer gemütlichen Gesellschaft. Ich habe letztens in der Jugend eine Umfrage gemacht, bescheuerte Frage, aber wenn du ein Möbelstück wärst, was wärst du? Ich weiß nicht warum, es kam so spontan. Und alle haben geschrieben, Sofa, Bett, Couch, irgendwie sowas. Und das ist total unsere Gesellschaft. Wir lieben es gemütlich. Wir lieben unser Bett, wir lieben unser Sofa. Und wir sind sehr innovativ. Also als Gesellschaft probieren wir, uns das Leben so einfach wie möglich zu machen. Es gibt heutzutage Roboter im Haus, die den Boden sauber machen. Es gibt Roboter im Garten, die halten den Rasen schön kurz. Das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Man muss gar nicht mehr raus und Rasen mähen. Das wird alles von ganz alleine gemacht. Es gibt Handys, mit denen ich mein Licht ein- und anschalten kann, mit denen ich sogar den Ofen bedienen kann und keine Ahnung was. Unsere Autos können ganz viel von alleine. Den Tempomat gibt es, dann drücke ich einen Knopf und dann fährt er die ganze Zeit 130 auf der Autobahn oder mehr. Es gibt Einparkhilfen, selbst das muss man nicht mehr machen. Es gibt sogar schon Autos, die ganz alleine fahren. Also wir lieben es, uns das Leben so einfach wie möglich zu machen. Das steckt in uns drin und das finde ich auch total spannend, dass sowas geht. Ich kann von zu Hause mein Essen bestellen, meine Klamotten, meine Möbel kann ich von zu Hause mit einem Klick bestellen. Wir haben, als wir hergezogen sind, unsere Sofas bestellt und ich hatte echt ein schlechtes Gewissen. Dann sind da zwei Männer angekommen mit den dicken Sofas und haben die mir ins Haus getragen. Und ich musste nichts machen. Das war so angenehm. Wir lieben das, irgendwie Tricks zu finden, irgendwie Möglichkeiten zu finden, wie wir uns das Leben so einfach wie möglich machen können. Aber beim Glauben ist das nicht so. Es gibt in der Bibel keinen Geheimtrick oder keinen Lifehack, der mir sagt, Simon, wenn du das und das machst, dann wird es richtig einfach. dann geht's immer gut. Dann klappt alles. Da musst du nur einen Knopf drücken und dann läuft das wie von alleine. Das finde ich nicht in der Bibel. In der Bibel werde ich aufgefordert zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und das wissen wir auch. Und wir wissen auch, dass es gut ist zu kämpfen. Und fangen wir andersrum an. Wenn du ein einfaches Leben haben willst, so rum. Wenn du ein einfaches Leben haben willst, dann rate ich dir, folg Jesus nicht nach. Wenn du einfach nur ein gemütliches Leben haben willst, dann lass es sein, weil das wirst du nicht finden. Aber wenn wir verstehen und erkennen, wer Jesus ist, wenn wir begreifen, wer Gott ist, dann wollen und können wir eigentlich nicht anders, als ihn kennenzulernen. Wenn wir verstehen, dass wir es mit dem Schöpfer des Universums zu tun haben, mit dem Gott, der selber seine Füße auf die Erde gesetzt hat, um für uns zu sterben, um sein Leben für dich zu geben, dem Allmächtigen, den Herrlichen, den ewigen Gott, wenn wir begreifen, wer das ist, ich glaube, dann kann ich nicht mehr ruhig in der Ecke sitzen und sagen, ich möchte es noch leichter, ich möchte es einfacher. Dann möchte ich diesen Gott kennenlernen und nachfolgen. Wenn wir das erkennen, es lohnt sich, für gute Dinge zu kämpfen. Es lohnt sich, für diesen Gott zu kämpfen. Es lohnt sich, für diese Botschaft zu kämpfen. Das wissen wir. Und wir kämpfen auch für Dinge. Ich weiß, ihr alle, ihr kämpft irgendwo für eure Kinder. Wir alle kämpfen irgendwo für unser Haus, für unseren Garten, dass er schön wird. Wir säen und rupfen Unkraut und gießen und machen so viel. Wir kämpfen vielleicht für unsere politischen Überzeugungen. Wir investieren Stunden, um uns zu beschäftigen mit Dingen, weil sie uns wichtig sind, weil sie uns auf dem Herzen liegen. Wir kämpfen für unseren Körper, dass er fit ist, in Form bleibt und braun wird und gucken uns Ernährungsvideos an und keine Ahnung was. Also wir kämpfen. Wir Menschen, wir wissen, dass eigentlich wollen wir kämpfen für Dinge, die uns wichtig sind. Die Frage ist, wer kämpft für den Glauben? Wer kämpft für Jesus? Tun wir das? Sind wir bereit, Schweiß und Tränen und Kraft für Jesus zu vergießen? Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir auch als Christen probieren, es uns so einfach wie möglich zu machen und mit so wenig Aufwand wie möglich uns ein ruhiges Gewissen zu beschaffen. Leute, unser Auftrag ist dringlich. Jesus könnte heute wiederkommen. Heute noch könnte dein Leben vorbei sein. Für was hast du gekämpft? Lass uns auf Paulus schauen und sagen, ich möchte dranbleiben und ich möchte weiterkämpfen für diese gute Sache. Es gibt vielleicht auch Leute hier, die brauchen genau das heute Morgen. Vielleicht gibt es auch andere Leute, denen muss man sagen, ey, fahr mal runter. Du hast so viel gekämpft, du brauchst mal eine Ruhe. Du musst dich mal ausschlafen. Du brauchst mal neue Kraft. Also es gibt so viele Christen, die machen und tun und arbeiten und stehen kurz vor Depressionen und Burnouts und die müssen eigentlich mal gesagt bekommen, denk dran zu schlafen, denk dran zu essen, denk dran zu beten, denk dran, dir eine Auszeit zu nehmen. Ich denke, wenn du dich ehrlich reflektierst heute, dann wirst du wissen, was für dich dran ist. Jemand sagte mal, 365 Tage im Jahr Vollgas zu geben, das ist kein Zeichen von Hingabe, sondern von Dummheit. Also wenn du einfach nur blind drauf losläufst und jetzt einfach nur noch alles machst, Tag und Nacht, ist das, glaube ich, auch nicht das Klügste. Aber wir sind berufen zu kämpfen. Und ich glaube, gerade unsere Gesellschaft, unser Land braucht das, so ein Aufruf. Leute, kämpft. Das Zweite, was Paulus hier sagt über sein Leben ist, ich habe den Lauf vollendet. Bleib dran bis zum Schluss, indem du den Lauf vollendest. Laufen. Das ist schon wieder so ein anstrengendes Wort, schon wieder so ein sportliches Bild. Und ich glaube wirklich, ja, Glaube kann anstrengend sein. Jesus nachzufolgen, kann Schweiß kosten. Das sagt mir das Leben von Paulus. Was der alles gemacht und erlebt hat, denke ich, wow. Glaube und Nachfolge kann wehtun. Als Corona angefangen hat und Volleyball nicht mehr stattgefunden hat, Fußball nicht mehr stattgefunden hat, habe ich gesagt, ich brauche Sport. Ich muss irgendwie raus, ich muss an die Luft. Ich bin angefangen, laufen zu gehen, zweimal die Woche. Ich habe gesagt, egal wie das Wetter ist, egal wie ich mich fühle, egal ob es mir gut geht oder nicht, ich muss raus, ich muss laufen. Und das war echt eine Überwindung. Das war echt eine Qual manchmal, wenn es geschneit hat, wenn man eigentlich keinen Bock hatte oder irgendwas zu tun hatte. Und sich dann zu überwinden, rauszugehen und zu laufen, das war wirklich anstrengend manchmal. Und auch während des Laufs, wenn man gelaufen ist, hat manchmal keinen Spaß gemacht. Aber das Interessante ist, je länger ich laufe, je mehr ich reingekommen bin, desto mehr Freude hatte man, desto ehrgeiziger wurde man, irgendwie auch diesen Lauf zu vollenden und irgendwie Ziele zu erreichen. Und wenn ich hier heute so viel von Kampf rede und von Laufen rede, dann möchte ich sagen, es gibt nichts Schöneres, als für Jesus zu laufen. Es gibt nichts Schöneres, als für ihn unterwegs zu sein. Auch wenn es anstrengend ist. Auch wenn es Kraft kostet. Ich denke, du weißt das, dass es nichts Größeres gibt, als mit Jesus zu leben. Und je mehr ich mich hingebe, je mehr ich mit Jesus lebe, desto mehr werde ich das auch erfahren. Mit 18, 19 Jahren, da hatte ich so eine Zeit, da habe ich mein Glück und meine Freude in ganz vielen Dingen gesucht. Ich habe ganz viel Fußball gespielt, es hat viel Spaß gemacht. Ich war viel feiern, ich habe viel getrunken, ich habe rumgeflirtet, hier und da war ich unterwegs. Und ich habe irgendwie ganz viel Spaß dabei gehabt. Bis ich angefangen habe, mit Jesus zu leben. Bis ich angefangen habe, eine intensive Beziehung mit Jesus zu leben. Bis ich angefangen habe, mit ihm zu laufen und für ihn zu laufen, mit Sünden zu brechen und zu sagen, Herr, du allein. Da habe ich gemerkt, wow, all das, mein ganzes altes Leben, was ich da gemacht habe, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich mit Jesus habe. Das ist so eine Freude, so ein Frieden, den gibt es nur da. Also was meint Paulus, ich wollte das jetzt nur mal sagen, um deutlich zu machen, es macht Spaß, es ist auch schön, mit Jesus zu leben, aber es ist nicht immer einfach. Was meint er hier, wenn er sagt, ich habe den Lauf vollendet? Was heißt das genau? Heißt das einfach, ich bin jetzt alt, ich bin fertig mit meinem Leben, ich bin bald tot? Ich glaube, es heißt noch mehr. Ich glaube, das heißt, ich habe meinen Lauf, meinen Lebenslauf, meinen Auftrag, das, was Gott mir gegeben hat, habe ich beendet. Ich habe meine Aufträge erfüllt, ich war treu bis zum Ende. Das, was Gott von mir wollte, das habe ich umgesetzt. Ich bin dran geblieben bis zum Schluss und habe Gottes Auftrag für mein Leben ausgeführt. Vermutlich leben die meisten von uns noch ein paar Jahre. Es könnte aber sein, dass dennoch Gott heute einen Schlussstrich zieht. Und dann ist die Frage, habe ich den Auftrag erfüllt? Habe ich das, was Gott vorhat in meinem Leben, ausgeführt? Was ist das überhaupt? Was will Gott von dir? Es gibt einerseits den universellen Auftrag, also der Auftrag, der uns allen gilt. Wenn wir die Bibel gucken, dann ist er voll davon. An allen Ecken und Enden finden wir irgendwie Sachen, die uns gelten als Christen. Ich würde das gerne mit diesem Westminster-Katechismus zusammenfassen. Den hat Arthur auch auf der Gemeindefreizeit schon erwähnt. Da ist die Frage, was ist denn das höchste Ziel im Leben? Und die Antwort ist, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott zu verherrlichen, also mit allem, was ich tue, für Gott zu leben und mich an ihm zu erfreuen, also mit ihm zu leben, für Gott und mit Gott. Das ist unser Auftrag, von ganzem Herzen für ihn zu leben, mit allem, was ich bin und habe und mit ihm in enger Gemeinschaft zu leben. Das ist dein Auftrag in deinem Leben. Licht sein, Vater, Mutter ehren, Menschen zu lieben, Feinde zu vergeben, zu beten, von Jesus erzählen und so weiter. Wir wissen das, was das bedeutet. Das ist unser Auftrag. Bist du dabei, den auszuführen? Vielleicht hat Gott auch ganz persönlich was mit dir vor. Vielleicht hat er so einen ganz persönlichen Auftrag für dich, wo er sagt, genau da möchte ich dich haben. Deswegen habe ich dich nach Lichtenau gestellt. Deswegen habe ich dich zu dieser Arbeit gestellt. Deswegen habe ich dir diese Verantwortung gegeben, in diese Familie gestellt. Genau diesen Auftrag habe ich für dich. Ich weiß das nicht immer. Ich denke da gar nicht so viel drüber nach, was Gott genau von mir will und was genau ich machen muss und wo genau er mich haben will. Ich glaube, das Beste ist einfach, diesen universellen Auftrag zu leben, dort, wo ich bin. Und dann wird Gott dich führen. Dann wird Gott dir zeigen, was er vorhat mit dir. Leb den Auftrag Gottes. Beende den Lauf. Und ich glaube, es gibt genug zu tun. Heinrich sagte mal, mit dem Reich Gottes ist das wie mit so einer Baustelle. Da gibt es immer was zu tun. Mit so einer Baustelle, wo man nicht fertig wird. Du stehst jeden Morgen auf und es gibt wieder was zu tun. Am nächsten Morgen gibt es wieder was zu tun. Und irgendwie schafft man zwischendurch so kleine Etappen, die man fertig macht. Aber irgendwie gibt es immer was zu tun. Es gibt genug zu tun. Also lasst uns jetzt den Auftrag Gottes leben. Wenn Jesus heute wiederkommt, dann möchte ich voller Freude sagen können, Herr, bis heute habe ich alles getan, um deinen Auftrag zu erfüllen. Bis heute habe ich alles gegeben, um dir zu dienen. Um dich zu verherrlichen und um mich an dir zu erfreuen. Also lauf weiter, diese Woche. Er hat was mit dir vor. Ich beobachte gerne die deutsche Fußballnationalmannschaft. Vor kurzem noch unter Löw, jetzt mit Hansi Flick. Und ich finde es immer spannend, wenn ein neuer Spieler berufen wird, wenn ein neuer Spieler nominiert wird. Diese Spieler, junge Männer, erzählen dann, wie das war. Ja, der hat dann angerufen. Ich dachte, ist das ein Witz? Ist da wirklich Löw dran? Ist da wirklich Flick dran? Dann hat der gesagt, der hat was mit mir vor, der will mich gebrauchen, der will mich im Team. Oh, das war so eine Ehre und ich freue mich so, für mein Land spielen zu dürfen. Und ich finde es spannend, diese jungen Männer zu beobachten, die total fröhlich sind und geehrt sind, weil sie jetzt für Deutschland spielen dürfen. Wie viel mehr dürfen wir uns freuen? Der Schöpfer des Universums, der Herr aller Welt, der hat dich ausgesucht. Der hat mit dir was vor. Der möchte dich gebrauchen, weil du ihm wertvoll bist, weil er dich haben möchte in seinem Reich und als sein Werkzeug. Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, hat einen Auftrag für dich. Leb diesen Auftrag. Das Dritte, was ich hier von Paulus lernen möchte, ist, bleib dran bis zum Schluss, indem du den Glauben bewahrst. Er spricht dir davon, den Glauben zu bewahren. Das heißt nicht, ich heb irgendwie was auf und behalte es für mich, wie so ein Resteessen, was irgendwo im Kühlschrank schlecht wird, das hebe ich auf und bewahre es da ganz sicher, sondern bewahren heißt, ich halte fest daran. Ich bleib da dran. Ich höre nicht auf. Ich bleib dran am Glauben. Und ich habe mich gefragt, warum kommt das als Drittes? Warum nennt er das in Vers 7 als Drittes? Macht es nicht mehr Sinn, das als Erstes zu nennen? Also erstmal musst du so als junger Kerl den Glauben bewahren, dann sollst du kämpfen, dann sollst du so deine Aufgaben vollenden. Ist das nicht eine bessere Reihenfolge? Finde ich gut, die Reihenfolge. Ich glaube, junge Menschen stehen in der Gefahr, den Glauben nicht zu bewahren. Wenn ich das sehe, so Leute im Kinder-, Teenie-, Jugendalter, haben so viele Einflüsse und Eindrücke und da passiert so viel, die stehen in der Gefahr, den Glauben ihrer Kindheit über Bord zu werfen. Ich glaube aber genauso, dass ein Mensch, der sein Leben gekämpft hat für den Glauben, der sein Leben eingesetzt hat und Aufträge Gottes erfüllt hat, dass der genauso in der Gefahr steht, den Glauben zu verlieren. Vielleicht geht es dir so, du hast jahrelang in der Gemeinde gedient, hast dich eingesetzt und irgendwann sagst du, so, jetzt reicht's. Jetzt sind die jungen Leute erstmal dran, ich habe erstmal genug gemacht. Ich habe nachgeguckt, ich habe den Satz nicht in der Bibel gefunden. Ich habe das nirgendwo gefunden, jetzt ist erstmal genug, jetzt sind die anderen dran. Nirgendwo habe ich das gefunden. Vielleicht merkt man das gar nicht, aber ich glaube, die Gefahr ist groß, wenn man viel in seinem Leben zu tun hat und älter wird und noch mehr Sorgen dazukommen, dass man sich nach und nach von Jesus und von der Gemeinde entfernen kann. Man kennt schon viele Bibelstellen, man hat schon viele Predigen gehört, man hat die Bibel schon 10-mal durchgelesen und man denkt, ja, was kann ich überhaupt noch lernen? Ich komme da hin und die erzählen mir doch eh nichts Neues. 2. Timotheus habe ich auch schon gelesen. Ja, aber für den ist es wichtig. Aber einen persönlichen, lebendigen, wachsenden Glauben, der fällt schwer zu bewahren. Vielleicht merkt man gar nicht, wie dieser lebendige Glaube nach und nach zu einer lahmen Tradition verkommen ist. Und deswegen macht diese Reihenfolge Sinn. Deswegen macht Paulus Sinn, wenn er sagt, ja, auch wenn ich gekämpft habe, auch wenn ich vollendet habe, auch dann ist es immer noch wichtig, den Glauben zu bewahren und dran zu bleiben. Es ist ganz normal, dass der Körper zerfällt. Jahr zu Jahr wird man irgendwie schwächer. Ich glaube, ab 30 geht das ungefähr los. Oder wann fängt das an? Also gefühlt, mir geht es gerade nur schlecht, ich weiß auch nicht, fühlt sich so an, als würde es ab 30 so ungefähr schwerer werden. Aber es ist so, mit dem Alter wird man schwächer. Man wird irgendwie öfter krank oder manches wird schwieriger. Und passt du auf, dass dein geistliches Leben nicht abnimmt, dass dein geistliches Leben nicht schwächer wird. Pass auf, dass dein Glaube nicht am Krückstock geht. Das Leben als Christ ist wie so eine Bergtour. Man fährt mit dem Auto durch die Berge und es geht immer bergauf. Wir sind vor kurzem erst durch die Alpen gefahren, es war wunderschön, es ging bergauf, 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 Kilometer für Kilometer. Wenn man stehen geblieben ist mit dem Auto, dann ist man nicht stehen geblieben, dann ist man runtergerollt. So ist das vielleicht unsere Nachfolge. Wenn ich mein Leben lang hochfahre und folge und diene und mache und irgendwann stehen bleibe und sage, so, jetzt reicht's, dann bleibe ich nicht stehen. Dann rollt man irgendwie rückwärts. Mir ging es mit dem Laufen so. Irgendwann ist man viel gelaufen, man hat mehr Kilometer geschafft. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt brauche ich aber mehr Zeit für die Arbeit und ich bin auch nicht so fit gerade, ich mache mal ein bisschen Pause. Ich bin nicht hier stehen geblieben. Nach ein paar Wochen musste ich wieder hier unten loslegen und hatte einiges aufzuholen. Also pass auf, dass du den Glauben bewahrst. Vielleicht denkst du, das ist aber ein bisschen forsch, was der junge Typ da vorne erzählt. Und ich möchte hier niemand angreifen. Aber ihr lieben älteren Menschen, ich bitte euch, bewahrt euren Glauben. Wir jungen Menschen, ich brauche Vorbilder. Wenn du älter wirst, dann pass auf, dass du den Glauben nicht verlierst, dass du dich nicht ausruhst auf Erfolgen deiner Jugend, sondern zeig uns jungen Menschen, wie es geht. Zeig uns, wie es geht, ein Feuer für Jesus zu haben, auch mit 50, 60, 70, 80. Wir brauchen Vorbilder, von denen wir das lernen. Wo sollen wir das sonst lernen? Also bitte, bewahrt den Glauben. Was sieht man, wenn man auf dein Leben sieht? Egal ob jung oder alt, was sieht man? Sieht man jemand, dem man folgen kann? Jemand, der von ganzem Herzen den Glauben bewahrt? In der Bibel gibt es viel zu viele schlechte Vorbilder. Es gibt einen Salomo, der super angefangen hat, grandios und so schlecht endet. Es gibt einen Asa, es gibt einen Usia, es gibt verschiedene Könige, die haben so einen guten Start hingelegt, haben so radikal für Gott gelebt und am Ende sind sie müde geworden. Lass uns keine schlechten Vorbilder sein, sondern gute und dranbleiben bis zum Schluss. Im Text hier in 2. Timotheus taucht Demas auf. Demas ist jetzt nicht so bekannt, aber der kommt immerhin dreimal in der Bibel vor. Dreimal wird er erwähnt, zweimal, dass er mit Paulus unterwegs ist. Also er muss irgendwie ein enger Gefährte von Paulus gewesen sein. Paulus lässt Gemeinden grüßen, Demas ist bei mir, von dem soll ich auch grüßen. Also irgendwie muss es ein Mann gewesen sein, der mit Paulus was erlebt hat. Der mit Paulus Menschen zu Jesus geführt hat, der Bekehrungen und Gemeindegründungen erlebt hat. Der war ganz viel mit Paulus zusammen. Und dieser Mann, von dem lesen wir Folgendes in Vers 9 und 10. Beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Demas, wie geht das? Der ist mit Paulus zusammen. Ich würde alles dafür geben, diesen Paulus durch die Gegend zu laufen. Und dieser Demas war mit Paulus zusammen und hat gesagt, nee, ich liebe den Zeitlauf mehr. Ich liebe die Freude in dieser Welt. Ich liebe das Geld und die Frauen oder was auch immer, liebe ich mehr als Jesus. Das ist möglich. Ob du jung oder alt bist, uns allen ist das möglich, den Zeitlauf mehr zu lieben als Jesus. Der große Kampf ist genau da, was liebe ich mehr, Jesus oder das Vergnügen oder mein eigenes Leben. Bitte bewahre deinen Glauben. Also, Paulus zieht ein Fazit über sein Leben und sagt, ich habe gekämpft, ich habe vollendet, ich habe bewahrt. Und ich frage mich, wie hat er das gemacht? Wie ging das? Wie ist das möglich, dass Paulus, der so oft verfolgt wurde, der so oft gefangen genommen wurde, der so oft Probleme hatte und geschlagen wurde und Schiffbruch erlitten hat, wie ist das möglich, dass dieser Mann bis zum Ende dabei bleibt? Ich wäre irgendwann durchgedreht, wenn ich das erlebt hätte, was der erlebt hat. Er nennt hier im Text zwei Gründe, die ihm geholfen haben. Erstmal muss man sagen, dass er hier ganz alleine sitzt. Nur Lukas ist bei ihm. Er sagt, alle haben mich verlassen. Alle sind gegangen. Bei der ersten Anhörung war ich ganz alleine. Ich war ganz alleine den Römern hier gegenübergestellt und keiner war mehr da. Stell dir vor, du ziehst jahrelang mit deinen Brüdern und Schwestern umher und baust Gemeinden und irgendwann stehst du ganz alleine vor Gericht. Zwei Dinge haben ihm Kraft gegeben. Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Der Herr aber stand mir bei. Auch wenn alle gehen, auch wenn keiner mehr da ist, der Herr stand mir bei und der Herr stärkte mich. Ich glaube, wir begreifen diesen Gedanken erst, wenn es schwer wird im Leben. Wie tief dieser Gedanke ist, verstehen wir erst, wenn wir ihn wirklich brauchen. Also sei dir der Gegenwart Gottes bewusst. Wenn du dein Glaubensleben, dein Glaubenskampf angehst, dann mach dir bewusst, dass der Herr mit dir ist. Wenn ich rausgehe, dann mache ich immer so einen Check. Handy, Schlüssel, Portemonnaie, Maske, alles dabei, ich kann rausgehen. Kennt ihr das? Man klopft so alles einmal ab und dann geht's los. Und ich denke mir, ey, jedes Mal, wenn wir rausgehen, kontrollieren wir, ob wir das Wichtigste dabei haben. Wenn du dein Haus verlässt, dann klopf einmal dein Herz ab und überleg, ja, Jesus ist dabei. Der Heilige Geist ist in mir. Ich kann voller Mut gehen, denn der Geist Gottes, der Tröster, der Beistand ist in mir, begleitet mich. Der, der mich leiten will in aller Wahrheit, der geht mit mir. Der Geist Gottes ist dabei. Und das ist gut. Und dann kann es losgehen. Und wenn du nach Hause kommst, dann check wieder, ja, jetzt komme ich zu meiner Familie und der Herr ist immer noch da. Und der Herr will mich immer noch stärken. Und er will mich immer noch begleiten. Also sei dir der täglichen, der minütlichen Gegenwart Gottes bewusst. Dann können wir kämpfen. Dann können wir diesen Lauf laufen. Das Zweite, was ich hier lerne, finden wir in Vers 18. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr wird mich retten. Er wird mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Paulus wusste, auch wenn es jetzt schwer ist, auch wenn es jetzt anstrengend ist, auch wenn ich jetzt Leid und Blut und Tränen vergieße, am Ende wird alles gut. Für immer. Sei dir der Ewigkeit bewusst. Sei dir bewusst, dass es am Ende einfach herrlich wird. Für immer bei Jesus. Dann kann das Leben gelingen. Dann kann der Glauben gelingen. In Vers 8 spricht er von Lohn und runde das hier perfekt ab. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung gegeben wird an jedem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit. Was ist das für eine Gewissheit? Paulus sagt nicht nur, ja, vielleicht erwartet mich da was am Ende, vielleicht kommt da irgendwas, es liegt was bereit für mich. Da erwartet mich was in der Ewigkeit. Nicht nur eventuell, nicht nur vielleicht, sondern Jesus wird es mir geben. Ganz sicher dürfen wir damit rechnen. Wir müssen nur noch kommen und es abholen eines Tages, wenn es soweit ist. Was heißt dieser Siegeskranz der Gerechtigkeit? Was ist das? Es taucht oft in der Bibel vor, auf. Und manche sagen, hiermit ist einfach der Himmel gemeint. Es heißt, irgendwann bist du im Himmel und das ist schön und das ist gut. Ich glaube, es ist noch mehr als das. Sonst würde das so klingen, dass ich mir den Himmel verdienen müsste. Sonst würde sich das so anhören, ja, ich muss kämpfen, ich muss dies und das machen und erst wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich mir den Himmel verdient. Aber so ist das nicht. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Nicht durch ein einziges Werk, allein aus der Gnade Gottes, allein weil Gott so gut ist, allein weil Jesus für dich gestorben ist, allein weil er deine Schuld getragen hat, allein deswegen haben wir Zugang in die ewige Herrlichkeit. Aber wenn ich treu bin und ihm nachfolge, dann erwartet mich Lohn. Die Bibel spricht immer wieder von Lohn. Dass ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Es ist gut, dass wir nicht wissen, was das genau bedeutet, aber irgendwas erwartet uns. Und das Schöne, was ich hier entdeckt habe, ist, den Jesus mir geben wird. Jesus wird den Lohn überreichen. Was für eine herrliche Aussicht. Ich möchte da stehen und von Jesus Lohn empfangen in der Ewigkeit. Das macht so viel Mut. Leute, da kommt noch was. Auch wenn es jetzt schwer ist, Gott will deine Treue belohnen. Den Jüngern sagte Jesus, auch wenn ihr alles aufgebt für mich, ihr werdet es hundertfach wiederbekommen. Es lohnt sich. Wer von euch kennt Oskar Schindler? Hat jemand den Film gesehen? Schindlers Liste? Der ist gerade bei Amazon Prime, kurzer Werbeblock. Guckt den unbedingt. Es ist ein alter Film, schwarz-weiß, aber wirklich so ein bewegender Film. Spielt im Dritten Reich in Deutschland. Oskar Schindler ist in der NSDAP, also er gehört zu den Nazis und ist ein Geschäftsmann, der das Leben liebt, der feiert gerne, der macht gerne Geld. Und so nutzt er diese Zeit der Unterdrückung der Juden aus, indem er eine Firma kauft und ganz viele Juden günstig für sich arbeiten lässt. Also wirklich, der wird total reich, kauft sich 3 Häuser, hat verschiedene Geliebte und so. Also genießt sein Leben und macht richtig Geld in dieser harten Zeit. Irgendwann merkt er, was da abgeht und wie hart die Juden verfolgt werden. Und sogar Leute aus seiner Firma, die ihm irgendwie ins Herz gewachsen sind, kommen ins KZ. Und da fängt er an umzudenken. Da fängt er an aufzuwachen und zu kämpfen für die Juden. Er fängt an, reihenweise SS-Männer zu bestechen. Mit Zigaretten, mit Alkohol, mit Geld. Er opfert sein gesamtes Privatvermögen, um Menschen zu retten. Das Größte, was er erreicht hat, war, dass er 300 Frauen, die schon im KZ waren, wieder freikaufen konnte. Alles unter dem Deckmantel mit seiner Firma, dass es doch gute, günstige Arbeitskräfte wären. Aber mit dem richtigen Herzensanliegen, diese Menschen zu retten. Am Ende des Films sieht man diese Szene, wo über 1000 Juden um ihn herumstehen und er jetzt fliehen muss. Er muss fliehen, weil die Russen kommen und Deutschland von den Nazis befreit haben. Und er gehört zu den Nazis. Er ist offiziell ein Nazi. Das heißt, er wird ins Gefängnis geschmissen werden. Also er muss fliehen und hinterlässt diese 1000 Menschen, die er gerettet hat. Und das ist so eine bewegende Szene. Also guckt euch das an. Er steht dort und bricht in Tränen zusammen. Und er sagt, wenn ich doch viel mehr gerettet hätte. Ich hätte viel mehr machen können. Er zeigt auf sein Auto und sagt, dieses Auto hätte ich verkaufen können. Ich hätte dafür 10 Juden retten können. Ich habe viel zu viel Geld zum Fenster rausgeschmissen. Dann guckt er seine goldene Manschette an, die er hat, so ein goldenes Abzeichen. Hätte ich dieses goldene Abzeichen verkauft, hätte ich 2 Menschen retten können dafür. Oder vielleicht auch nur einen. Ich hätte einen Menschen mehr retten können und ich habe es nicht getan. Es ist so bewegend. Die Leute trösten ihn und ermutigen und zeigen ihre Dankbarkeit in dieser Szene. Und ich denke mir, ich möchte dieses Herz von diesem Oscar Schindler haben. Ich möchte wieder diese Leidenschaft haben und sagen, ja, ich möchte alles geben. Ich möchte bereit sein zu kämpfen bis zum Schluss, weil Menschen verloren sind, weil unser Auftrag dringlich ist, weil Gott es wert ist. Möchte ich bis zum Ende ihm dienen. Ich wünsche mir, dass uns als Gemeinde das wieder auf dem Herzen brennt. Das Lichtenau, dass unsere Kollegen und unsere Familien uns wieder auf dem Herzen liegen und wir beten und alles dafür geben, um ihn bekannt zu machen. Lass uns dranbleiben bis zum Schluss. Lass uns kämpfen für diese gute Sache. Gottes Auftrag leben und den Glauben bewahren. Amen. Ich möchte uns Zeit geben, zu reflektieren. Ich weiß nicht, ob du das gerne machst oder nicht. Du kannst auch gerne ein Bild malen oder einfach in deinem Kopf über diese Fragen nachdenken. Nimm dir 1, 2, 3 Minuten Zeit und überleg einmal, ja, für was kämpfe ich eigentlich? Wenn du die letzten Wochen und Monaten anguckst, für was habe ich gekämpft in meinem Leben? Kämpfe ich noch für Jesus? Frag dich einmal ganz ehrlich, lebe ich gerade den Auftrag Gottes? Bin ich da, wo Gott mich haben will? Bin ich dabei? Oder bin ich vielleicht sogar in der Gefahr, den lebendigen Glauben zu vernachlässigen? Ja, es sind herausfordernde Fragen. Nimm dir die Zeit und dann bete ich gleich zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir, dass wir den Schöpfer von Himmel und Erde persönlich kennen dürfen. Ich danke dir, dass du uns ausgesucht hast als deine Kinder, als deine Freunde, als deine Werkzeuge, als deine Diener, Herr. Und auch wenn ich manchmal nicht verstehe, warum es manchmal so anstrengend ist, dir zu folgen und für dich zu leben, Herr, so will ich mich doch freuen, denn du bist gut. Ja, du bist ein guter Vater, du bist ein guter Gott. Und ich danke dir, dass du so viel gibst und so viel stärkst und begleitest und dass wir nicht einen Schritt ohne dich machen müssen, Herr. Ich danke dir, dass du uns ausrüstest durch deinen Geist. Ich danke dir, dass du uns ausrüstest mit deinem Frieden. Herr, hab vielen, vielen Dank, dass wir einander haben, dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben. Herr, du hast uns alles gegeben für diesen Kampf, für diesen Lebenslauf. Und ich bete von ganzem Herzen, dass du uns neu die Freude und neu die Hingabe erwächst, diesen Kampf zu kämpfen, es anzugehen. Herr, du siehst die Gedanken, die gerade gedacht worden sind, die Gebete, die gesprochen worden sind. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde da segnest. Herr, wir wollen auf dich schauen. Wir wollen dir dienen, wir wollen dich bekannt machen und bitte dich, dass du uns da ganz neu erwächst, dass du uns ganz neu belebst, Herr. behüte uns davor, dass wir irgendwie verkommen in eine Gemeinde, die alte, lahme Tradition verfolgt, sondern eine Gemeinde, die lebendig ist und wächst und anbetet und sich an dir erfreut und dich ehrt und ja, mit ganzem Herzen fröhlich dir nachfolgt. Herr, bitte geh du uns nach in dieser Woche. Hilf uns, das zu leben. Danke, dass wir ja sicher dürfen, dass du mit uns gehst. Amen.